Hallöchen, es ist Montag und ihr wartet drauf. Hier ist der Podcast Basler Ballard, powered by newsflash24.de. Hier ist Olli Dütschke und hier ist der gestern noch in München war beim Sport am Doppelpass, jetzt schon bei uns wieder ist. Wahnsinn, was dieser Mann einen Stress hat und wie er das bewältigt. Mario Basler, Mario.
Guten Morgen.
Ja, du bist ja so ein Autobahnfahrer, ne? Hast du die Fahrt genossen? Hast du nachgedacht über Fußball Deutschland?
Ich habe über vieles nachgedacht, ja, nur nicht über Fußball Deutschland, weil der Samstagabend hat mir gereicht mit Fußball. Ich freue mich jetzt auf die Relegationsspiele, wobei die ja auch schon entschieden sind, aber das Pokalspiel, das hätten wir uns sparen können.
Kommen wir wahrscheinlich gleich drauf. Ja. Was hältst du davon?
Ja, mal gucken.
Erstmal Gratulation. Ich habe wieder geguckt, heute Geburtstag. Richie Golz, die Torwartlegende von Freiburg und war ja auch in Hamburg mal im Kasten. Richie, alles Gute. Wenn du nach Freiburg guckst,
den hab ich auch ein paar reingeknallt.
Hast du auch gemacht, ne?
Alles Gute zum Geburtstag.
Ja, genau. Also, wenn er nach Freiburg guckt, freut er sich, trinkt er einen Shampoos. Wenn er nach Hamburg guckt, trinkt er wahrscheinlich einen Schnaps, weil er denkt, oha, da läuft es jetzt gut. Auch da kommen wir gleich noch drauf. Und wir gratulieren natürlich, das machen wir auch. Die trinken, glaube ich, noch keinen Alkohol. Die U17 DFB-Nationalmannschaft ist Europameister geworden. Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch,
die trinken, jawohl. Die trinken Malzbier oder sowas, ne? Aber schöner Titel,
ja.
Schöner Titel. Obwohl mit 14, 15 habe ich schon mal so ein Bierchen in der Hand gehabt.
Da habe ich schon geraucht.
Ach was.
Ja.
Aber ob das dann was bedeutet für den deutschen Fußball, das ist glaube ich noch viel zu früh. Da sind sie noch zu jung. Ich weiß gar nicht, letztes Mal 2009, da gab es ja immer, ich habe glaube ich gar nicht gelesen, wer denn von den Herren übrig geblieben ist und dann eine gute Karriere gemacht hat, weiß ich gar nicht.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht. Nicht unser Thema. Weißt du, was wir heute mal machen? Wir gucken ja immer zurück, aber wir fangen heute mal, weil es ist ja so gut wie gar nichts passiert, mit dem FC Bayern an. War eine langweilige Woche, was ist denn da los? Passiert nichts?
Nee, langweilig war es nicht. Wir haben ja die Relegationsspiele gehabt.
Nein, ich meine ja FC Bayern. Ich meine, wenn wir erstmal...
Ach so,
wenn wir über ja. FC ja. Bayern haben wir immer hinten rausgemacht. Das können wir diesmal eigentlich ganz kurz machen. Ist es nicht viel passiert beim FC Bayern, ne?
Nein, außer dass Kalle und Uli wieder zurück sind, was erstmal für mich in Ordnung ist, dass wieder Ruhe reinkommt. Ja, und jetzt muss man halt mal gucken. Die nächste Zeit wird sehr spannend auf dem Transfermarkt, was der FC Bayern macht. Und wie gesagt, Bayern ist heute diese Woche nicht viel passiert, deswegen. Mhm.
Aber was ich ja trotzdem spannend finde, das ist ja immer so die Zeit im Sommer, ne? Wer geht wohin? Wenn du das mal, eigentlich müsstest du das mal mitschreiben, da gehen 436 Spieler zu Chelsea, zu Paris oder zum Bayern oder Barcelona. Jeder Spieler, der irgendwo auftaucht, geht dann dahin. Die sind interessiert. Aber jetzt bei Bayern hört man, Hernandez will wohl doch auf einmal weg. Eigentlich wollen sie mit dem verlängern. Pavard ist jetzt auch wieder, eigentlich war er zwischendurch weg, da wollte unbedingt wieder bleiben. Jetzt hört man auch wieder, er möchte wohl weg. Der gute Masurawi möchte wohl weg. Kimmich denkt nach, Goretzka denkt nach. Ey, das könnte ja ein Riesenumbruch werden. Was glaubst du?
Ja gut, weg wollen und weg dürfen und weg können ist da immer eine andere. Es sind ja immer drei Paar Schuhe. Ne? Ich glaube, dass Hernandez natürlich erstmal ein bisschen unzufrieden war, aber war ja auch lange verletzt. Pavard, ja, scheint ja wohl auch ein bisschen unzufrieden sein mit seiner Position. Wird ja auch immer hin und her gestoßen. Aber ich glaube schon, dass vielleicht der eine oder andere weggeht. Da ist der FC Bayern auch nicht so traurig. Ich schließe jetzt einmal Hernandez und Papa, schließe ich jetzt mal aus. Bei Goretzka würde ich es verstehen, wenn er weg will, weil er immer derjenige ist, der für Kimmich weichen muss, obwohl er immer den Notnagel spielen muss. Ich glaube, wir lassen uns einfach mal überraschen, wenn jetzt der Uli und Kalle das wieder in die Hand nehmen. Ich glaube, die können auch gut mit den Spielern reden und sie auch wahrscheinlich davon überzeugen, dass alles besser wird und anders wird. Und ich glaube jetzt noch nicht so richtig dran, dass so viele weggehen werden.
Ist denn dann der Thomas Tuchel auf einmal viel wichtiger und stärker geworden jetzt beim FC Bayern, weil er mitentscheiden darf?
Ja klar, ich finde es ja sowieso grundsätzlich mal richtig, dass den Trainer im Transfermarkt mit eingreifen muss und sollte. Er muss mit den Spielern arbeiten, er weiß, wie sein System ist, er weiß, was er spielen lassen möchte und dementsprechend möchte er auch den einen oder anderen Spieler für sein System dann haben. Und ich glaube, dass es jetzt der FC Bayern auf dem richtigen Weg ist mit Kalle und mit Thomas Tuchel, dass sie beide zusammensitzen und sich beide Gedanken machen, welche Spieler Thomas möchte. Und dann wird man versuchen, das Bestmögliche zu machen, um auch die Spieler für Thomas Tuchel zu holen.
Ich glaube, wenn sie ratlos sind, rufen sie dich an. Was würdest du denen empfehlen? Wo sollten sie denn was tun? Wo ist es denn ganz wichtig?
Naja, eins ist Fakt, sie brauchen einen klaren Stürmer vorne, der auch Tore macht, so ein Spieler wie Kolo Muani, der ja im Gespräch ist beim FC Bayern, oder auch von Juventus, ist der ein oder andere Spieler, Benzema ist jetzt frei, glaube ich, könnte man auch mal drüber nachdenken, für 2-3 Jahre noch da vorne reinzustellen. Also es gibt Möglichkeiten, die sind natürlich mit Geld verbunden. Klar, aber wenn du diesen Stürmer willst, den du brauchst da vorne, dann musst du halt auch in die Tasche gehen. Und das ist für mich so die wichtigste Position. Wie gesagt, bei Kimmich, ich habe es ja gestern im Doppelpass auch schon gesagt, Schubkarre nehmen, hinfahren, 3 Spieler von Barcelona nehmen. Ich glaube, die würden auch noch ein bisschen Geld bezahlen, Barcelona, um Kimmich zu kriegen. Deswegen spannende Transferperiode wird es, auch beim FC Bayern. Und ich bin gespannt, was am Schluss dabei rauskommt.
Und du hast einen spannenden Namen in die Runde geworfen, was Sportdirektor angeht. Freddy Bobic hast du erwähnt. Hast du mal gewürfelt, hast du mal angerufen, wie bist du auf ihn gekommen? Weil, dass er was kann, hat er ja spätestens in Frankfurt ja bewiesen.
Ja, ich glaube einfach, dass man beim FC Bayern als Erstmeister keinen Neuling mehr holen wird. Ich meine, das Projekt ist ja mehr oder weniger gescheitert. Freddy Bobic hat es in Frankfurt bewiesen. Berlin war es wahrscheinlich auch sehr schwierig für ihn mit der ganzen Konstellation. Aber Freddy ist auf diesem Posten sehr erfahren, hat auch in Frankfurt ja bewiesen, was er aus dem einen oder anderen Spieler rausholen kann, was er aus dem einen oder anderen Spieler, wo er dann auch entdeckt hat. Und von daher glaube ich, wenn es was wäre, müsste man, ich würde über Freddy Bobic auf jeden Fall nachdenken. Ich würde ihn zumindest mal ein Gespräch mit ihm führen und einfach mal gucken, was dabei rauskommt.
Aber du weißt, in Frankfurt hat er ja diesen kongenialen Partner gehabt, Ben Manga, ne? Der das Adlerauge oder der Perlentaucher oder wie sie ihn genannt haben. Ne? Der hat ja unter Umständen ja vielleicht die Spieler entdeckt, aber gut, Freddy hat sie dann vielleicht eingetütet, ne?
Ja, aber klar, aber der FC Bayern, unterstelle ich jetzt mal, hat ja auch keine schlechte Scouting-Abteilung und von daher glaube ich schon, dass es Möglichkeiten oder eine gute Möglichkeit wird, weil wie gesagt, Freddy auch gut vernetzt ist im internationalen Fußball und also ich könnte mir Freddy eigentlich ganz gut vorstellen, der auch ja jetzt kein so Lautsprecher ist, der auch den Verein lebt. Und nochmal, er schon sehr viel Erfahrung mitbringt und der, was für mich ganz wichtig ist, erstmal auch Außenstehender ist. Nicht immer den Stallgeruch, das kann ich alles nicht mehr hören. Das ist mal einer, der von außerhalb kommt, nochmal. Und vor allem, er hat auch Erfahrung. Er ist seit Jahren in diesem Geschäft und was wichtig ist, er hat es bewiesen in Frankfurt. Jetzt können wir immer sagen, ja, Frankfurt. Und nein, Frankfurt ist auch ein toller Verein, ist auch ein großes Unternehmen und also ich würde Freddy Bobic das auf jeden Fall zutrauen.
Interessanter Name. Also als ich das gestern dann gehört habe, dachte ich, oh, der Mario, der hat viel von mir gelernt.
Ja, ich glaube nochmal, Max Eberl wird's nicht. Das kann er sich einfach nicht antun, dass er nach 5 Monaten dann von Leipzig wieder weggeht mit den ganzen. So, und jetzt sehe ich keinen mehr. Ich sehe auch keinen Stefan Reuter, der ja mal im Gespräch war, oder auch Krösche, der ja schon mehr oder weniger abgesagt hat. Und von daher, ich nochmal, ich bin für Freddy auch, klar, Freddy ist ein Freund von mir, aber es geht mir nicht um die Freundschaft, sondern es geht mir darum, auch dem FC Bayern vielleicht mal ein Stück Fleisch hinzuschmeißen und ein Gespräch zu suchen vielleicht. Und es kostet ja nichts.
Richtig.
Gespräch kostet nichts, außer ein Flug, vielleicht nach München oder nach Berlin.
Ja, das sollen sie schaffen.
Ja, könnte eng werden, aber gut.
Sonst gibt es auch noch die Bahn. Gute, ja. Ich finde es eine gute Idee. Kommen wir zu kleinen Gerüchten. Jetzt liest man auf einmal Ex-Trainer von den Bayern, Julian Nagelsmann, angeblich in Gesprächen oder auf der Wunschliste oben bei Paris Saint-Germain. Was hältst du von dem Thema?
Ich war ja der Meinung, er geht nach Madrid. Aber so wie es aussieht, bleibt Ancelotti. Mhm. Deswegen wird das Thema dann auch erledigt sein. Ja, Julian empfinde ich als einen hervorragenden Trainer. Und es schadet ja mal nichts, mal im Ausland einen Verein zu trainieren, auch da wieder ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und ich könnte mir das schon ganz gut vorstellen. Es wird in Paris ja auch aufgeräumt. Messi geht ja weg. Dann hast du nur noch einen Selbstdarsteller. Mhm. Wie Neymar. Finanzielle Möglichkeiten sind wohl gegeben. Ich bin mir nicht ganz sicher in Paris, ob die Geld haben, aber ich glaube, da ist ein bisschen was. Da ist was da. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
Tuchel hat es auch gemacht. Der war auch in Paris. Ja, ne? Und wenn du da hingehst, hast du auf jeden Fall so gut wie sicher einen Titel, nämlich die französische Meisterschaft, ist ja auch nicht so schlecht, mein Gott. Aber
ich glaube nochmal, das sind die Möglichkeiten sind da gegeben. Ich glaube auch in Paris wird ein Umdenken stattfinden. Es wird nicht mehr nur nach großen Namen gegangen, sondern man sollte, wenn man die Champions League gewinnen will, sollte man an eine Mannschaft denken und nicht an einzelne Namen.
Wie hältst du die Kombi? Da wird ja auch genannt, als Co-Trainer würden sie dann gerne Thierry Henry, den alten, die französische Legende, damit zuholen. Ist das eine gute Kombi? Ist das vielleicht schwierig? Also als Trainer hatte Henri ja noch nicht so viele Erfolge, das muss man so sagen. Ne? Aber er war ja bei der belgischen Nationalmannschaft Co-Trainer, aber als Co vielleicht und dann mit dem Namen.
Ja, könnte ich mir sehr schwierig vorstellen, da er doch eine große Persönlichkeit ist in Frankreich auch. Und aber nochmal, vielleicht passt es ja auch. Wenn man natürlich so einen Co-Trainer dabei hat, ist natürlich auch immer die Gefahr, nach 5 Spielen, dass man Verein dann sagt, Sprache, wie auch immer, vielleicht nehmen wir dann den Co-Trainer.
Ist schwierig. Ja, schwierig. Aber es ist alles nur Gelaber, genauso wie Gelaber, aber das fände ich auch sehr, sehr charmant, heute zu lesen, der Kollege Gündogan, der mal eben am Wochenende in Man City wieder zum Pokal geschossen hat, vielleicht zum BVB, das wäre, die haben ja dann auch genügend Geld, der ist ablösefrei, dem können sie auch ein Millionchen mehr Gehalt zahlen oder Handgeld, keine Ahnung. Gündogan bei Borussia Dortmund hätte aber schon auch wieder Charme, oder? Für mich auch wieder ein Spieler im Übrigen, der so unterschätzt wird, ist für mich auch, was der diese Saison in Manchester abgeliefert hat, aber das kriegen wir ja alles hier nicht mit, weil sie ja nicht gefeiert werden.
Ja, also ich kann mir das jetzt, klar, wäre schön für die Bundesliga, kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, weil er jetzt Kapitän ist in Manchester, Pep unheimlich auf ihn steht und er sich wohl da auch sehr wohl fühlt, vor allem wenn er jetzt auch noch die Champions League gewinnt nächste Woche. Ja, ich würde mal sagen, die Chance ist 1:99 für Dortmund oder gegen Dortmund.
Aber klingt ja gut. Was hältst du von Ilkay Gündogan?
Ich mag ihn. Ein guter Fußballer, hat sich total die letzten Jahre auch richtig entwickelt. In der Nationalmannschaft muss ich sagen, da hat er mir noch ein bisschen gefehlt oder fehlt mir noch ein bisschen etwas. Aber da ist natürlich auch, wenn du dann so einen Kimmich neben dran hast, der ja wie gesagt auch kreuz und quer auf dem Feld rumrennt, dann ist das natürlich genauso das gleiche Problem wie bei Bayern München. Wenn du neben Kimmich spielst, dann kannst du nicht dein Spiel machen, sondern musst du das Spiel machen, was Kimmich vorhat und musst seine Löcher stopfen, die er dann auch teilweise seine Position, wenn er die verlässt. Und schwierig. Ich mag Gündogan, wie gesagt, toller Fußballer, ist zu einer großen Persönlichkeit herangewachsen die letzten Jahre und ich sehe ihn gerne Fußball spielen.
Ablösefrei, aber wie du sagst, Pep findet ihn gut, will ihn halten, mal gucken, was da passiert. Und wie du sagst, da kriegen wir hin, mal kurz rüber, Finale steht vor der Tür. In der Champions League, dann blicken wir mal ganz kurz zurück. Letzte Woche war auch ein bisschen Fußball. Ganz kurz, wenn Sevilla im Endspiel ist in der Europa League, dann brauchst du eigentlich gar nicht antreten, weil die sowieso den Pokal holen. Ne? Hast du das geguckt? Ich habe es so nebenbei laufen lassen gegen Rom.
Also ich habe es auch so ein bisschen verfolgt, aber ja, alleine weil Rom schon da drin war nach ihrem grandiosen Halbfinalspiel, wollte ich mir es nicht antun. Bin froh, dass Sevilla das gewonnen hat. Wenn man alleine sieht, wie Mourinho sich wieder aufgeführt hat nach dem Spiel, wie er denn auf den Schiedsrichter los ist, dann in der Tiefgarage. Also ich wünsche mir, dass es diesmal mal keine Geldstrafe gibt, sondern mal eine lange Sperre für so einen Trainer, weil das, was der immer aufführt und wie auf die Schiedsrichter losgeht, die dann am Schluss am Flughafen noch bedroht werden und dann muss man richtig mal bestrafen und er nützt keine Geldstrafe, weil Geld hat er genug. Den muss man mal ein halbes Jahr auf die Tribüne setzen.
Ja, mal spannend, ob da überhaupt was passiert.
Na, hoffentlich.
International weg. Donnerstag habe ich mir angeguckt, komplett sogar, Stuttgart HSV. Das Einzige, was vielleicht nicht so lief, normalerweise hätte das 6-0 ausgehen müssen, ne?
Ja, also wenn man das ganze Spiel so im Nachgang laufen lässt, dann hochverdienter Sieg, die klar bessere Mannschaft. Gut, ist natürlich perfekt gestartet mir nach 46 Sekunden mit dem 1-0, aber das Verhalten von Hamburg, auch da muss ich leider sagen, dass der Trainer, der geht mir sowas von auf den Sack. Der meint auch schon, er hat den Weltfußball erreicht und schreit da rum und hat ein ganz aggressives Gesicht, beschimpft nach dem Spiel einen Kameramann, hat vorher große Fresse aufgerissen und er wurde bestraft und ich hoffe nochmal, ich habe gesagt, wenn Stuttgart in die Relegation kommt, ist es für mich die beste Mannschaft, die da unten drin im Abstiegskampf war, auch fußballerisch. Und ja, heute Abend werden wir sehen, da gibt's den Gnadenstoß für den HSV.
Stuttgart, echt überspielerische Lösung, die sind schon stark. Na, was fehlt denn eigentlich? Also wenn die so gespielt hätten in der Liga, ist es dann doch der Trainer, der es an den richtigen Stellschrauben gedreht hat? Ist immer so einfach, aber die haben mich schon überzeugt.
Ja, ich glaube einfach, dass in der Mannschaft vielleicht ein bisschen Erfahrung gefehlt hat. Einfach in dem Ganzen. Es ist eine junge, wilde Truppe, die hervorragende Fußballer drin haben. Aber wie gesagt, vielleicht fehlt der ein oder andere erfahrene Spieler beim VfB, der einfach auch mal Tempo rausnimmt, der mal Tempo-Wechsel ins Spiel mit reinbringt, der auch mal der Mannschaft sagt, so, jetzt nicht nur wild nach vorne, sondern auch mal in die Defensive, da haben sie auch das größte Problem eigentlich gehabt in der Defensivarbeit. Deswegen, ich wünsche mir, dass sie drin bleiben und wie gesagt, auch für die nächsten Jahre, glaube ich, wäre Stuttgart schon eine große Bereicherung auch für die Bundesliga.
Siehst du, wenn du eben bei Gündogan 1:99 sind, also wie siehst du die Chance für den HSV?
Dass sie drin bleiben, dass sie aufsteigen? Ja. Die ist minus 4.999.
Oh, das ist ja knapp. Da kann auch viel passieren. Ja.
Nein, also...
Der Trainer, den du ja so sympathisch findest, der hat ja gesagt, uns hilft der Volkspark. Ich meine, ich habe noch nie einen Zuschauer gesehen, der ein Tor gemacht hat, aber vielleicht bringt das ja was.
Das hat Herr Fischer am Samstag vor dem Spiel auch gesagt, das Stadion wird uns zum Pokalsieg helfen. Weil dreiviertels voll war mit Frankfurtern und der Volkspark, ich hoffe, dass es ruhig bleibt. Wenn sie denn nämlich so wieder spielen, wie sie in Stuttgart teilweise gespielt haben, Vogelwild, dann sollte es hoffentlich ruhig bleiben in Hamburg.
Dann hast du nächstes Jahr zweite Liga, HSV, und dann hast du aber auch Hertha und Schalke auf immer dabei. Mahlzeit.
Ja,
was wird das schon bedeuten für den HSV? Wird er nicht leicht?
Naja, das wird bedeuten, dass für der HSV wieder das erstmal ein Jahr länger zweite Liga ist und dass es von Jahr zu Jahr natürlich auch schwieriger wird. Weil auch danach wird es wieder Absteiger geben. wir werden sicherlich wie dieses Jahr auch die eine oder andere Überraschungsmannschaft vielleicht dabei haben, die da oben in der zweiten Liga mitspielt. Und ja, der HSV muss einfach versuchen, Erster, Zweiter zu werden, weil Dritter wird denen nicht weiterhelfen. Das hat man ja in den letzten 5 Jahren hat man 4-mal Relegation gespielt, 1-mal Vierter, glaube ich, geworden. Relegation ist nicht das Spiel des HSVs.
Eigentlich müsste doch der HSV mit der größte Konkurrent vom FC Bayern sein, eigentlich. Was läuft denn da falsch? Der Stadt mit dem Publikum, mit dem, was da passiert, Hamburg, hat auch mal vor 500 Jahren dank Magath mal einen internationalen Titel gewonnen. Was ist denn da eigentlich los? Warum geht das nicht? Oder ist das auch so wie Hertha einfach immer zu viele Nasen, zu viel, keine Ahnung, Arroganz, zu viel Scheinwerferlicht und zu wenig Ahnung und Kompetenz?
Naja, da kommen ja viele Kompetenten zusammen. Da ist ein Herr Kühne, der lange Jahre mitgesprochen hat, wahrscheinlich im Hintergrund auch immer noch mitredet, der großer Geldgeber ist für den HSV, wahrscheinlich nicht so viel Ahnung hat von Fußball, sondern ist ja im LKW-Geschäft
Spedition
unterwegs. Ja, genau. Wenn ich auf der Autobahn bin, ich bin viel auf der Autobahn. Jeder dritte LKW ist von Kühne. Dann hat man eine Zeit gehabt, ich glaube, vor 2 Jahren war das, dann ist man Tabellenführer, auf einmal tritt der komplette Vorstand zurück. Es kommt Unruhe in den Verein, es gibt einfach keine Ruhe in diesem Verein. Man hat eine tolle Stadt, man hat tolle Fans, man hat ein tolles Stadion und man ist nicht in der Lage, Ruhe in diesen Verein zu kriegen. Wenn es mal bei der Mannschaft läuft, dann kommt irgendeiner aus der Vorstandschaft und sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich drehe zurück und es kommt Unruhe rein, weil der mit dem nicht kann, der kann mit dem nicht. Und so kannst du keinen Verein führen. Da müsste einfach auch mal vielleicht ein Außenstehender ran, der den Fußball liebt und nicht der sich selbst liebt, sondern das sind meines Erachtens zu viele selbstverliebte Personen am Zug, die an ihrem Stuhl kleben, weil sie dann in der Öffentlichkeit stehen. Sehr schwierig, toller Verein, aber nochmal, ich glaube, wenn der HSV nicht aufpasst, wird das dann irgendwann mal so sein, wie vielleicht Bielefeld, dass sie mal ganz durchgereicht werden, weil auf Dauer wird sich der HSV zweite Liga nicht leisten können. Das werden auch die Fans nicht mitmachen.
Wenn sie jedes Jahr mal reden, wir wollen aufsteigen, jetzt sind das 6. Jahr, sollen sie nicht einfach sagen, wir sind ein guter, überdurchschnittlicher Zweitligist, fertig und dann einfach gucken, was passiert und vielleicht einfach mal dieses Wort Bundesliga gar nicht in den Mund nehmen?
Naja, man muss als HSV natürlich schon einen gewissen Anspruch haben, auch wenn ich dann in einem Etat von 20 Millionen in der zweiten Liga, ich würde jetzt einmal tippen, das ist der nächste Verein, der wird vielleicht mit 8, 9 oder 10 Millionen, vielleicht 12 Millionen dann geführt, also die haben einen überdurchschnittlichen Etat für die zweite Liga und Jahr für Jahr schaffen sie es nicht. Es ist sehr traurig, aber nochmal, auch da ist es so, sie haben eine relativ gute Mannschaft, aber sie sollten halt einfach mal gucken, vielleicht mal einen guten Trainer zu holen.
Ich kenne da einen, der sitzt in Osnabrück, ist ja gerade aufgestiegen.
Nein.
Tobias Schweinsteiger.
Ach so, ja.
Der ist auch aufgestiegen.
Der ist selbst aufgestiegen, zweite Liga, der macht's genau richtig, der hat erstmal verlängert hier in Osnabrück. Der ist nicht so größenwahnsinnig wie viele, die dann aufgestiegen sind und meinten müssen gleich irgendwo zum Bundesligisten und müssten dann die Welt retten und verkacken es dann. Er soll mal 1-2 Jahre noch in Osnabrück bleiben, ein bisschen Erfahrung holen und dann den nächsten Schritt machen. Aber
da sind wir genau dabei, demütig sein, seinen Job machen, nicht die Schnauze aufreißen und dann verhauen werden in so einem wichtigen Spiel, sondern einfach seine Arbeit tun. Wenn du was erreicht hast, kannst du immer noch die Schnauze aufreißen.
So mein kann man ja hinterher machen. Eben. Man kann ja hinterher die Schnauze aufreißen, aber vor dem Spiel, so wie Walter denn gegen Hoeneß, klar, die können nicht miteinander, aber wenn du dann beim Bundesligisten spielst, gibt es natürlich auch noch mal ein bisschen Futter für den Gegner. Und das hat er halt meines Erachtens sehr schlecht gemacht. Reiß die Klappe auf, wenn du 3-0 gewonnen hast nach dem Spiel. Aber wenn du dann der Arsch versohlt kriegst, am besten das Maul halten, sich auf Fußball konzentrieren, wie gesagt, und ja, heute Abend wird es dann so sein, dass der HSV wieder zweite Liga spielt nächstes Jahr.
So sieht's aus. Wahrscheinlich gegen Wien Wiesbaden dann im nächsten Jahr. Ähnliche Konstellation, eigentlich noch ein bisschen weiter. Wenn es um alles geht, dann kriegst du erstmal eine Woche vorher 4 Stück in Magdeburg und dann kriegst du in Wiesbaden auch wieder 4 Stück. Die Bielefelder, die können alles, aber nur nicht kämpfen, so sieht das ja aus. Die haben gar nicht geschnallt, um was es eigentlich geht. Und der Einzige, der tat mir dann richtig leid, der Kloster mit Tränen in den Augen als Einziger, was Feld lief. Die brauchen doch gar nicht mehr antreten. Was soll das?
Naja, sie können ja froh sein, dass sie überhaupt noch antreten dürfen. Ne? Ich meine, wenn das Spiel abgebrochen worden wäre, was ja viele vielleicht auch nicht wissen, hätte der Schiedsrichter das Spiel nicht mehr angepfiffen, wäre es zu gar keinem Rückspiel mehr gekommen. Dann wäre das Spiel gewertet worden für Wien Wiesbaden. Gut, 4-0 ist jetzt ein Ergebnis. Ja, ist ein schöner Vorsprung, aber auf der Bielefelder Alm, wenn die Fans nicht die Nerven verlieren, frühes Tor zu machen, da kann noch etwas gehen, denn Wien Wiesbaden war jetzt auch in der Saison in der dritten Liga jetzt nicht unbedingt die stabilste Mannschaft. Du musst gucken in der Halbzeit, dass du in der ersten Halbzeit 1-2-0, 1-2 Tore machst, keins bekommst und dann ist auf der Alm nochmal vieles möglich. Ich glaub's nicht nach dem Hinspiel. Die Mannschaft war für mich, und es tut mir leid für Uwe Koschner, mit dem ich ja zusammen Co-Trainer war in Koblenz, die Mannschaft war völlig charakterlos, bis auf Kloster vorne. Also wenn du in ein Relegationsspiel gehst, so wie es ein Großteil der Spieler gemacht hat, dann muss ich sagen, keine Ahnung, vielleicht wollen sie weg, vielleicht wollten sie absteigen, dass sie ablösefrei den Verein wechseln können. Aber das war ja charakterloser, kann man in kein Relegationsspiel gehen als Favorit, als Zweitligist gegen einen Drittligisten nochmal, der nicht unbedingt die Weltklasse-Saison gespielt hat in Wiesbaden, aber auch für Wiesbaden freut es mich. Das haben sie hoch verdient. Die haben ein traumhaftes Spiel gemacht. Es hat alles funktioniert. Bielefelder, wenn ein Torhüter einen Abwurf macht und daraus fällt ein Tor, da musst du wirklich fragen, was die Bielefelder Defensive da, wo die waren, ob die, keine Ahnung, ob die beim Karneval waren oder sonst irgendwas, aber auf dem Fußballplatz waren sie nicht, weil, also das habe ich auch, ich wüsste gar nicht, dass ich sowas schon mal erlebt habe, dass ein Torhüter einen Abwurf macht an die Mittellinie und ein Spieler rennt eigentlich allein aufs Tor los und schießt dann noch ein Tor, dann rennt sich der Torhüter und der Spieler noch, der es versucht hat zu retten, noch über den Haufen und der kann das Tor schießen, also muss ich sagen, tut mir leid für Uwe Koschinat, aber dieses Ding, da müsste schon ganz, ganz viel zusammenkommen. Da muss der Charakter der Mannschaft ein komplett neuer sein.
In 3 Tagen, wie soll das gehen?
Innerhalb von 3 Tagen oder 4 Tagen, schwer vorstellbar nochmal. Ich würde es mir wünschen für ein VfL, dann hätten wir nämlich ein schönes Derby, ist nicht so weit zu fahren, wäre schön was los, aber ich glaube nicht daran.
Das waren meine Gedanken, was Preußen Münster angeht. Schade, Osnabrück ist hoch, aber es kommt Bielefeld. Alles gut. Haben wir eben noch.
Ja, genau.
Aber auch so ein Verein, der hat Bundesliga gespielt, ne? Ist gar nicht lange her. Der wird durchgereicht. Was passiert mit so einem Verein? Boah. Siehst du den schon wieder?
Bielefeld wird auf die nächsten Jahre große Probleme kriegen. Ich glaube, finanziell sind sie auch nicht gut aufgestellt. Dritte Liga, Fernsehgelder brechen weg, die über die letzten Jahre auch ein bisschen geholfen haben. Man hat vor 2 Jahren noch Bundesliga gespielt. Da darf man ja eigentlich gar nicht dran denken, dass man einfach durchgereicht wird. Und das könnte für Bielefeld für die nächsten Jahre sehr, sehr eng werden.
Bitte, wir verfolgen das, wie es ausgeht. Ja. Aber ein Wunder, wenn das eben -4.999% war, dann sind es wahrscheinlich noch weniger.
Da ist es bei 6.999% minus.
Jo, das waren die Spiele der letzten Woche und auch die Spiele, die jetzt noch kommen. Dann haben wir ein Pokalfinale gehabt. Du hast ja schön in München gesessen und drüber geredet. Ich habe mir das ja angetan. Ich war ja da. Also eins muss man als erstes mal sagen, ob man jetzt Sympathie hat für Frankfurt oder nicht. Was die Fans auch in dieser Stadt in Berlin veranstalten, es ist einfach überragend. Es gibt, glaube ich, kaum einen Verein, der so viel Menschen mobilisiert, egal wo die dann spielen. Das war so krass in Berlin. Wir sind rumgefahren. Überall hast du Frankfurter gesehen. Wenig Leipziger. das muss man erstmal in den Hut ziehen. Und auch das, was sie dann im Stadion veranstaltet haben, die Choreografie, in An- und Abführung, Live-Musik, das war einfach klasse. Ich weiß nicht, ob das rüberkam, ob du das geguckt hast im Fernsehen, ob es irgendwie rüberkam, es war grandios.
Also für mich jetzt keine große Überraschung, dass das eine Überzahl von Frankfurtern war. Die sind nach Barcelona gefahren mit 12 Millionen Fans. Das war zu erwarten. Leipzig ist jetzt ja nicht der Club, der jetzt Hunderttausende von Fans hat, der ja noch am Entstehen ist. Aber auch da muss man sagen, Kompliment an Frankfurter Fans, bis auf das Zündeln, das hätte man sich vielleicht am Schluss noch sparen können. Genauso wie die Leipziger, braucht man nicht unbedingt. Aber Frankfurt, also ich war ein bisschen enttäuscht von diesem Pokal-Endspiel. Da hätte ich mal ein bisschen mehr erwartet. Es war sehr, sehr träge. Gerade die erste Halbzeit war so ein bisschen hin und her geplänkel. Glückliches Tor dann für die Leipziger, wobei ich sage, Leipzig, letztendlich muss man den Sieg schon den Leipziger auch so zuschreiben, wie er dann letztendlich gekommen ist. Sie haben ihn verdient, weil sie einfach doch auch die zweite Halbzeit mehr gemacht haben. Frankfurt ist in der ersten Halbzeit, ich weiß gar nicht, warum sie das gemacht haben. Sie haben permanent vorne zugestellt, vorne angegriffen, sie sind unheimlich viel gelaufen, wenn es die Taktik war, ja. Ich glaube, dass diese Taktik nicht aufgegangen ist, weil man einfach ab der 60., 65. gesehen hat, Frankfurt verlässt die Kräfte ein bisschen. Leipzig hat dann brutalen Druck erzeugt. Ist zu Recht für mich Pokalsieger geworden. Da nochmal herzlichen Glückwunsch zu. Ja, und Frankfurt nochmal toller Verein. Und ich glaube auch, in den nächsten Jahren werden wir mit Frankfurt sehr, sehr viel Spaß haben.
Ja, ein gutes Beispiel, was die Entwicklung angeht, eines Vereins, wenn man Ruhe bewahrt. Und da haben wir wieder den Namen Freddy Bobic. Ne? 2017 war es, glaube ich, Relegation gegen Nürnberg. Niko Kovac, ein Kacktor von Seferovic, der man da gespielt hat. Und seitdem, wenn man überlegt, wie viele Finals die waren, was wir schon geholt haben, welche Spieler sie geholt haben, das ist schon stetig bergauf. Das ist einfach gute Arbeit.
Ja, und vor allem für Kleingeld geholt und für sehr, sehr viel Geld verkauft. Ne? Das muss man ja auch Freddy Bobic anrechnen, auch in Verbindung mit Heribert Bruchhagen, der ja zur Anfangszeit, den Freddy auch dazugeholt hat, die ja in Zusammenarbeit das am Anfang noch gemacht haben, bis Heribert dann aufgehört hat. Also von daher beide ein großes Kompliment. Und nochmal, Freddy finde ich toller Charakter, toller, guter Mann für eine höhere Position.
Und ich glaube auch, die werden auch nächstes Jahr diese Conference League, die ja vielleicht alles ein bisschen belächeln, aber ich glaube, sie werden sie annehmen und leben und versuchen tatsächlich das Ding zu gewinnen.
Ja, ist ja auch eine Möglichkeit, sich wieder direkt für die Euroleague zu qualifizieren. Und wie Frankfurter, die werden die Dörfer überfallen.
Sicherlich. Vom Spieler sehe ich ähnlich wie du. Das war, einiger muss das ein bisschen Schach. Jeder, wer sich zuerst bewegt, verliert so ungefähr. Und dann ist der alte Rode, der vielleicht ein bisschen noch konservativ Fußball spielt, aber schon auch irgendwie so einer ist, der auch so ein Leader ist, der Aggressivität reinbringt, der ist runter, dann fällt es 0-1 und danach war gar nichts mehr. Möglicherweise, genau was du sagst, kräftemäßig. Es war ja auch ein bisschen warm da. Die konnten nichts mehr entgegensetzen. Das hat mich schon überrascht.
Ja, nochmal, ich war überrascht, wie Frankfurt in der ersten Halbzeit, das hätte ich eigentlich von Leipzig erwartet, dass sie vorne drauf gehen. Das hat aber dann Frankfurt gemacht und ich glaube, dass es einfach ein großer Fehler war. Man hat es in der zweiten Halbzeit gemerkt, auch gerade speziell nach dem 1-0, man hat ja keine richtig guten Chancen mehr gehabt, wobei Frankfurt sowieso nicht viele Chancen in diesem Spiel gehabt hat. Leipzig hat hinten heraus dann auch zwar glückliches 1-0 gemacht, aber letztendlich muss man sagen, auch mit der Einwechslung von Paulsen, der die Bälle da vorne festgemacht hat, für mich hat Leipzig verdient den Pokal gewonnen.
Der Max Eberl hat endlich sein Blechdings, das was er unbedingt gewinnen wollte, ja, endlich seinem auch gegönnt. Was glaubst du denn, was mit Leipzig dann passiert in ein, zwei Jahren? Nkunku wird wohl gehen, der stellt sich dann in diesen 800-Mann-Kader von Chelsea hinten an. Wahrscheinlich, die spielen noch nicht mal international nächstes Jahr, da sieht man mal, was manchmal geht es nur ums Geld und nicht um sportliche Lorbeeren. Schade eigentlich. Hat er wahrscheinlich anderes. Vielleicht ist es auch gar nicht durch. Vielleicht hieß es ja auch, wenn die sich qualifizieren, dann geht er hin. Keine Ahnung. Warten wir ab. Aber ein wichtiger Mann, das hat man gestern wieder gesehen. Oder vorgestern, oder wann das immer war. Olmo bleibt. Für mich auch ein überragender Fußballer. Die Klostermänner und Halstenberger, weiß ich nicht, wie lange die noch dazu halten sind. Da musste sicherlich was tun. Guardiola hat noch nicht mal gespielt, der ja auch irgendwo auf der Liste ist. Das ist schon auch ein guter Kader, aber trotzdem, um dann den FC Bayern längerfristig anzugreifen, müssen sie ein bisschen trotzdem gut zu tun, oder?
Ja, aber Leimer ist ja auch schon weg, wenn es zum FC Bayern geht. Es wird eine schwierige Aufgabe für Max, klar, aber sie haben es ja jedes Jahr gezeigt, dass sie Spieler auf dem Zettel haben, die andere nicht auf dem Zettel haben, die sich dann entwickeln, auch in Leipzig, die immer eine gute Mannschaft haben. Und ich glaube schon, dass Leipzig eine etablierte Mannschaft wird in den nächsten Jahren, die auch vorne um den Titel mitspielen können. Ob es jetzt halt für nach ganz vorne reicht, das sollte man mal abwarten. Aber man braucht sich ja nur mal vorstellen, hätten sie eine bessere Vorrunde gespielt, hätte man Marco Rose vielleicht ein bisschen früher geholt und hätte die Mannschaft noch besser entwickeln können. Dann glaube ich, hätte man dieses Jahr vielleicht eine große Chance gehabt, Meister zu werden. Die haben eine gute, tolle Rückrunde gespielt, trotz auch Nkunku, ja, viele lange nicht gespielt, viele oder eine Verletzung gehabt. Lass den mal 5 Spiele mehr machen. Mhm. Mit seinen Toren, mit Punkten, wo sie abgegeben haben, da hätten die dieses Jahr sicherlich schon eine Chance gehabt, Meister zu werden, aber die Chance war dieses Jahr sehr, sehr groß. Ich glaube, so groß wird sie die nächsten Jahre nicht mehr.
Was jetzt wieder auch Thema war drumherum, Stichwort Traditionsvereine, wie Eintracht Frankfurt und dagegenüber.
Scheiß auf Traditionsvereine, die schießen doch keine Tore.
Aber du, was ist da deine Meinung dazu?
Ich finde, dass Leipzig ein toller Verein ist. Sie haben eine tolle Entwicklung gemacht. Man darf ja nicht vergessen, Paulsen ist ja immer noch ein Spieler, der in der Oberliga schon bei Leipzig Forsberg gespielt hat. Forsberg
ist auch schon 400 Jahre.
Forsberg ist schon mit denen jedes Jahr nach oben gegangen. Und was ja auch viele nicht wissen, natürlich hat Matic jetzt, der leider verstorben ist, Gott hab ihn selig, viel Geld da reingepumpt und viel investiert. Aber der Verein steht mittlerweile auf eigenen Füßen. Also Matic ist nimmer, nochmal, es wird nimmer hunderte von Millionen, die haben sie auch noch nie gemacht, ausgegeben für irgendwelche Spieler, sondern natürlich haben die Zweigstelle Red Bull Salzburg. Aber die können auch andere Spieler können da angreifen, Vereine, und könnten da Spieler wegholen. Nur die sagen sich einfach, nee, Salzburg, Österreich ist vielleicht nicht das Niveau, was wir in Deutschland haben, aber die RB Leipzig zeigt es ja, dass das auch Spieler, die darüber kommen, dass die auch in der Bundesliga große Spieler werden können. Deswegen, ich finde, Leipzig ist ein toller Verein, tolle Stadt. Sie machen eine tolle Entwicklung, spielen jedes Jahr, qualifizieren sich für die Champions League. Und das muss man anerkennen und nicht, weil man meint, es gibt hunderte von Millionen von Red Bull. Nein, das war am Anfang so, aber mittlerweile stehen sie auf ihren eigenen Beinen. Und ich find's toll, was da entstanden ist.
Die haben ja auch tatsächlich auch gute Transfererlöse auch gemacht. Das fing ja mit Keita damals an. Ne? Also die machen ja auch immer 30, 40, 50 Millionen jedes Jahr. Darf man alles nicht vergessen. Und diese Idee übrigens mit so einem Farmteam finde ich gar nicht so schlecht. Das muss jetzt gar nicht RB sein, das könnte aber auch, mein Gott, wenn irgendwie der VfL Bochum sagt, ich kooperiere mit einem österreichischen Club, warum denn nicht? Und die dann das gleiche System oder ähnliches System spielen, die sind
alles legitim.
Finde ich auch. Was spricht dagegen? Zwei von Salzburg kommen da, glaube ich, auch wieder nächste Saison und dann nach Leipzig, ne?
Zu Recht.
Warten wir mal ab, was mit dem RB dann nächstes Jahr passiert. Spannend, finde ich auch. Neben Dortmund sicherlich eben eine Größe dann für Jahre. Und wieder einen Titel geholt, also bitte.
Ja, zweite Titel, zweiter Pokalsieg hintereinander. Nochmal, jetzt wird man auch dann irgendwann mal versuchen, den nächsten Schritt zu machen. Es kommt nur darauf an, ob es der FC Bayern zulässt oder nicht.
Richtig. Was haben wir denn noch? Eins habe ich noch vergessen, aber auch ganz kurz. Das war ja auch eigentlich ziemlich sicher, dass Farke dann Gladbach verlässt, die zum dritten Mal mit einem neuen Trainer in die Saison gegangen ist. Zum dritten Mal es nicht schaffen, mit diesem Trainer weiterzuarbeiten. Liegt das am Verein, liegt das an den Spielern oder waren dann die Trainer doch nicht die richtigen? Rose am Anfang, Adi Hütter, jetzt Daniel Farke.
Ja, das ist schwer zu beurteilen. Ich habe da wenig Einblick in Gladbach. Mir tut es nur unheimlich leid, weil das auch für mich ein toller Verein ist, der eigentlich auch viel weiter oben spielen sollte, mit dem Publikum, mit dem Stadion, mit der Tradition, die in diesem Verein seit den 70ern ja herrschte. Ist schwer zu sagen. Die Mannschaft, weiß ich nicht, die haben teilweise überhaupt nicht gut gespielt, aber das jedes Mal dem Trainer anzulasten, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss in Gladbach einfach auch mal jetzt wirklich auch Kontinuität da reinbringen auf der Trainerposition. Man gibt immer wieder den Spielern auch ein Alibi, wo ich einfach glaube, man muss die Spieler viel mehr in die Verantwortung, in die Pflicht nehmen und ich bin gespannt, wie es da weitergeht in Gladbach. Es werden ja auch der eine oder andere Spieler aufhören. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sich Gladbach wieder erholt, dass sie wieder ein bisschen um die internationalen Plätze mitspielen können. Aber auch da sind die finanziellen Möglichkeiten, glaube ich, nicht ganz so gut.
Und wir blicken voraus. Samstag.
Nur ganz kurz noch. Ich glaube, sollten noch erwähnen, dass der VfL Wolfsburg die Damen im Champions-League-Endspiel leider 3-2 verloren haben, nach einer 2-0-Führung. Also ich glaube, da sollte man auch mal ein Lob zollen, dass man eine deutsche Mannschaft im Endspiel gehabt hat.
Champions-League, wollte ich gleich zukommen, genau. Champions-League-Endspiel,
ja.
Da bin ich ja auch, ich habe jetzt mal tatsächlich hier, weil ich in Frankfurt bin, mal ein paar Spiele auch von der Eintracht-Damen angeguckt. Auch gegen Wolfsburg, da haben sie ja 4-0 gewonnen, im Deutsche Bankpark sogar, da waren richtig viele Zuschauer. Es ist schon echt nett anzugucken, muss ich ehrlich sagen. Also nett ist das falsche Ausdruck, klingt doch schon wieder negativ. Nein, es ist wirklich gut anzugucken. Es macht Spaß, Frauenfußball zu gucken. Reden auch viele von einem Hype. Dieses Champions League, ein Spiel der Frauen, findet Samstagnachmittag um 16 Uhr statt. Das wichtigste Spiel der Saison im europäischen Fußball der Frauen, Samstagnachmittag um 16 Uhr. Die Frauenfußball-WM, die können wir beiden übertragen. Die ist, glaube ich, noch auf dem Markt. Die können wir jetzt kaufen und dann gibt's beim Mario Basler TV, zeigen wir Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Erzähl mir doch nicht, dass es einen Frauenfußball-Hype gibt. Also ich weiß es nicht. Ich finde das...
Nein.
Wie stehst du denn zum Frauenfußball übrigens?
Ja, ich bin jetzt ja kein... ich bin bekennender Nicht-Frauenfußballschauer. Ist aber gar nicht abwertend gemeint oder böse gemeint, sondern... es gibt schöne Spiele beim Frauenfußball, bestimmt, wenn Bayern gegen Wolfsburg spielt oder so. Aber ansonsten muss man wirklich auch sagen, ja, es geht. Ich werde mir jetzt keine Dauerkarte bei irgendeinem Verein kaufen. Ich werde mich auch nicht vor den Fernseher setzen und werde mir ein Spiel angucken. Aber man sollte es ja trotzdem zumindest mal erwähnen, ne, dass Wolfsburg im Champions League Endspiel war. Aber daran erkennt man auch die Wichtigkeit des Damenfußballs. Er wird einfach nicht wichtig genommen. Und das sind einfach Dinge, aber man sieht es natürlich auch an den Zuschauerzahlen. Ne? Wenn du in das Stadion gehst oder wenn man dann hört, 800 Zuschauer, 1200 Zuschauer, 2000 Zuschauer. Es ist ein langer Weg, bis er anerkannt wird, der Frauenfußball. Ich meine, der wird anerkannt, aber bis er dann auch vielleicht irgendwann mal so angenommen wird wie der Herrenfußball. Wobei, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben.
Nee, deswegen sind so Spielansetzungen irgendwie mittags, nachmittags beim Kaffee und Kuchen natürlich irgendwie auch eine Frechheit, finde ich. Ne?
Schlimm.
Beispiel, genau, da sind wir nämlich auch beim Thema. Champions League-Spiel der Herren ist schön, samstags abends in ganz Europa zu empfangen. Nicht bei Kaffee und Kuchen, sondern bei Bierchen und Chips. Und damit das gerade im Sommer hat man was anderes vor. Also
Ja, man hätte ja theoretisch dieses Champions League Endspiel auch auf nächste Woche Samstag vor diesem vom Herren Champions League Endspiel legen können. Wenn man das um 18 Uhr angepfiffen hätte, bis 7:45 ist das Spiel zu Ende dann. Wenn es keine Verlängerung gibt, dann geht's halt bis 8:30 mit Elfmeterschießen. Und um 9 Uhr pfeift man dann das Endspiel der Männer an. Aber was willst du der UEFA oder der FIFA noch erklären? Die haben das sowieso keine Ahnung.
Richtig, die wollen von uns keine Tipps hören. Nein. Aber ich will deinen Tipp für das Champions League Endspiel der Männer hören. Alle sagen Man City.
Erstmal Tipp heute Abend. Stuttgart kommt weiter. Ja. Morgen kommt Wiesbaden weiter. Und nächste Woche gewinnt Manchester City mit 3 Toren Unterschied.
Wow. Die Mailänder chancenlos.
Chancenlos.
Mhm. Ich weiß gar nicht, wann hat es mir letztes Mal ein Finale gegeben, was so eindeutig war. Keine Ahnung, aber ich bin bei dir irgendwie, alles spricht dieses Jahr für Man City, die sind so sackstark.
Das alles, ist, alles komplett.
Ja, Haaland macht aus Versehen 2 Tore und dann reicht es ja schon fast. Wir werden nächste Woche Montag drüber sprechen, wie es gewesen ist. Ich werde es mir auch angucken, fahre aber nicht diesmal hin.
Bleibt mal zu Hause.
Eins habe ich noch, Basler History, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben. Es gab ja so Szenen, jetzt beim Pokalfinale Pyro und Böller, B, Wiesbaden, das war ja auch irgendwie gar nicht witzig, was da abging. Welches Spiel hast du für dich in deiner Karriere in Erinnerung, wo es ähnlich war, wo weiß ich nicht, in Südamerika, am Mittelmeer, keine Ahnung, wo es mal so dermaßen abging im Stadion, wo du gedacht hast, wow, Pyrotechnik. Wir haben früher mal gesagt, oh, südländische Atmosphäre, haben uns gefreut, weil einer mal so Pyro hatte im Stadion.
Ja,
heutzutage heißt das ja gar nicht, ne?
Ich habe das in Eindhoven mal
erlebt. Eindhoven, ja.
Ja, mit Platzsturm haben wir gegen Eindhoven gespielt, war Erik Geretz war Trainer bei Eindhoven. Ich habe die Fans provoziert, die haben dann einen Platz gestürmt. Also das
Was hast du gemacht?
Ich habe einen Elfmeter reingeballert und habe dann ein Zeichen Richtung Fans von Eindhoven gemacht. Hätte ich mir vielleicht sparen können, klar, aber so jetzt in der Größenordnung, klar, wir wurden auch mal belagert am Bus, wo die Fans dann sauer waren. Da muss man sie überstellen. Da muss man raus, muss mit denen reden und dann sind sie auch relativ vernünftig.
Und positiv Richtung, welches Spiel hast du genommen, wo es für dich die geilste Stimmung war, wo du sagst, das war unfassbar, oder war das so viel, kann man gar nicht sagen.
Olli, da gibt's so viele Spiele, DFB-Pokal-Endspiele, ich habe ja insgesamt 4 erlebt, Champions League-Endspiele, Halbfinale gegen Kiew damals zu Hause in München. Da gibt's so viele in Laudern Champions League Viertelfinale gespielt mit Bayern. Also da waren so viele große Spiele dabei, wo so viel geile Stimmung war. Also da könnte ich jetzt gar keine einzelnen rauspicken.
Dann machen wir das nicht. Nächste Woche reden wir über die Champions League und Frage des Tages. Gegen wen spielt die deutsche Nationalmannschaft denn noch? Das wird auch unser Thema.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Du hast ja eine Woche Zeit, das zu recherchieren. Ich helfe dir. Ich freue mich auf die Spiele gegen die Ukraine, gegen Polen und gegen Kolumbien. Und darüber reden wir nächsten Montag, denn das erste Spiel ist, glaube ich, dann tatsächlich kommenden Montag. Montag ist der Fußballtag.
Schön.
Da reden wir 3 Minuten über den DFB und die Spiele.
Toll.
Freuen wir uns, ne?
Ich freue mich.
Ob wir da eine Stunde reden oder auf 3/4 Stunde, weiß ich nicht, aber...
Das stimmt.
Wir gehen jeden Spieler im Kader durch, da haben wir jeden eine Minute, haben wir schon mal 1/2 Stunde gefüllt.
Genau.
Machen wir das so?
So machen wir's.
So, ihr lieben Leute draußen, das war's für heute. Basler Ballert, powered by newsflash24.de mit Mario Basler und Olli Dütschke. Mario, deine Woche?
Entspannt, ich bleib zu Hause, hab am Freitag erst nächste Veranstaltung mit meiner Show in Hille, Nordrhein-Westfalen und ansonsten bin ich mit meinem Hund diese Woche alleine. Meine Frau ist bei ihren Eltern. Ganz gechillt mache ich diese Woche.
Ein bisschen Fußball haben wir auch noch.
Bisschen Fußball haben wir noch. Freue ich mich auf heute Abend und morgen Abend.
In diesem Sinne. Bleibt du gesund, bleibt ihr draußen alle gesund. Lasst euch gut gehen und wir hören uns.
Du natürlich auch, Olli.
Danke. Wir hören uns alle.
Wir sehen. Ciao, tschüss.